Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 4, und ich lese die Verse 4 bis 30. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sichar, das nicht weit weg vom Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau antwortete: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Eimer, sagte die Frau, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Jesus antwortete: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Herr, gib mir von diesem Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Geh und bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Jesus erwiderte: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott verehrt werden will. Jesus sagte zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Doch wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen, da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er es uns allen sagen. Jesus antwortete: Er spricht mit dir, ich bin es. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Aber keiner fragte ihn: Was willst du von ihr? Oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf und sagte zu den Leuten: Da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Ist er vielleicht der versprochene Retter? Da gingen sie alle hinaus zu Jesus.
Guten Morgen, ich bin Konstantin von Abendrot, habt ihr schon im Heft gesehen, mein Name. Ich wohne nicht in Potsdam, ich Ich wohne in Berlin, im Prenzlauer Berg und bin eigentlich Pastor des sogenannten Berlin-Projekts. Eine Gemeinde, die vor 8 Jahren sich genauso angefühlt wie dieser Moment hier. Kleine Runde und man versucht so ein bisschen Kirche zu sein oder was auch immer das ist, so herauszufinden. Ich bin also meine Frau Tamara und mein kleiner Sohn, die haben da vorhin auch noch rumgewuselt, also er, nicht sie, und sind jetzt in der Kinderzeit, wir sind zusammen hergekommen. Und ich bin hier, weil ich den Steffen kenne, der hier normalerweise immer ist, der Pastor dieser Gemeinde, der gerade irgendwie auf Reisen ist. Der Steffen, mit dem habe ich zusammen studiert, wir kennen uns also schon eine Weile und habe mich gefragt, ob ich mal quasi einspringe. Und diese Predigt, die ich jetzt halte, die habe ich schon vor wenigen Wochen mal im Berlin-Projekt in meiner Gemeinde gehalten. Sie passt aber auch sehr gut eben in die Serie, die hier gerade läuft, Begegnungen mit Jesus. Es ist hier in dem Text eine Begegnung zwischen einer Frau und Jesus, eine Begegnung, die für diese Frau zu so einer Schlüsselbegegnung in ihrem Leben geworden ist, ein großes Einfluss auf ihr Leben hatte und vielleicht wird das Nachdenken über diesen sehr alten Text auch für uns zu einem Schlüsselmoment in unserem Leben, dass es irgendwie weiterbringt, dass es uns wertvolle Aspekte zum Weiterdenken gibt. Bevor ich in den Text einsteige, bete ich mal noch. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir uns jetzt so mit diesem alten Bibeltext beschäftigen können und ich bitte dich, dass du uns die Schnittmengen zeigst, die er für unseren Alltag, unsere heutige Zeit so hat und bitte dich, dass du das ankommen lässt, was dir selbst wichtig ist und das andere aus der Predigt ausblendest. Amen. Der Text von heute steht am Anfang des Johannesevangeliums im Neuen Testament. Jesus ist in Palästina auf dem Weg von Judäa nach Galiläa und dann kommt der Vers 4, mit dem unser Text hier beginnt. Auf diesem Weg musste Jesus durch Samarien ziehen. Diese Aussage stimmt nur halb, könnte man sagen, denn es war zwar der direkte Weg, also auf direktem Weg musste man tatsächlich durch Samarien ziehen. Viele Juden in der damaligen Zeit machten aber einen großen Umweg, um nicht durch dieses Gebiet ziehen zu müssen. Denn zwischen Samaritern und Juden herrschte eine große Distanz aufgrund von politischen und religiösen Auseinandersetzungen. Schon über Jahrhunderte hinweg ging man sich sehr deutlich aus dem Weg. Und damit ist auch schon die erste Auffälligkeit dieses Textes angesprochen. Und zwar, dass hier etwas Überraschendes passiert. Etwas in der damaligen Zeit nicht für möglich gehaltenes. Das ist mein erster Punkt der Predigt. Hier geschieht etwas Überraschendes. Denn der Jude Jesus reist nicht nur durch dieses Gebiet Samarien, sondern er setzt sich sogar zu einer Einheimischen, zu einer Samariterin und spricht auch noch mit ihr. Die Überraschung ist aber auch noch größer. Es gibt noch zwei weitere Dinge, die hier eigentlich unmöglich waren. Die Person, mit der Jesus hier spricht, war nicht nur eine Samariterin, sondern sie war auch eine Frau. Und in der damaligen Gesellschaft hatten Frauen einen schlechten, nicht anerkannten Status. Also man redete nicht mit Frauen in der Öffentlichkeit und schon gar nicht, wenn der Mann Single war. Der Vers 27 am Ende des Textes, in dem dieses Erstauntsein der Jünger beschrieben wird, Jesus so mit einer Frau anzutreffen, das ist nicht nur eine kleine Nebenbemerkung, das war für sie einfach in ihrem damaligen Denken nicht einzuordnen. Wie ist das möglich? Jesus mit einer Frau im Gespräch, das ging doch nicht, das machte man doch nicht. Jesus mitten hier in Samarien mit einer Einheimischen, einer Person aus Samarien, unverständlich. Jesus durchbricht hier mehrere Grenzen, mehrere Distanzierungen, die in der damaligen Gesellschaft herrschten. Politische Grenzen, religiöse Grenzen, ethnische Grenzen, geschlechterspezifische Grenzen, die einfach damals in der Gesellschaft vorherrschten. Und die Überraschung wird noch größer, wenn sich dann im Lauf des Gesprächs herausstellt, dass Jesus die persönliche Lebensgeschichte der Frau kannte. 5-mal war sie verheiratet und lebte aktuell mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet war. Ich meine, 5-mal verheiratet zu sein, das ist ja sogar in unserer heutigen Gesellschaft schon ein bisschen komisch. Wie stark hatte dann diese Frau in der damaligen Gesellschaft so alle moralischen Vorstellungen übertreten? Also auch die moralische Grenze übertritt Jesus hier. Was also so damals ein politisches No-Go war, macht Jesus. Was religiös verpönt war, macht Jesus. Was moralisch nicht angesehen war, macht Jesus. Ausgrenzungen aufgrund des Geschlechts übergeht er. Und es ist auch kein Hindernis, dass diese Frau aus einem anderen Volk, einer anderen Nation im Ausland kam. Jesus ist hier überraschend. Und das ist nicht was Außergewöhnliches für Jesus, wenn man im Neuen Testament weiter schaut, sondern es ist sehr, sehr typisch für ihn. Es gibt zum Beispiel diese Geschichte, wo Jesus sich einladen lässt, also in so eine sehr persönliche, intime Gemeinschaft kommen von diesem machtgierigen und geldgierigen, ja quasi Banker, so Zöllner. Zachäus heißt er, das ist eine unmögliche Geschichte aus der damaligen Denke heraus. Oder diese eine Geschichte, wo er auf den Befehlshaber der Besatzungsmacht der Römer eingeht. Der Hauptmann von Kapernaum, unter dieser Geschichte ist dies bekannt, das ist unerhört gewesen. Und auch immer wieder ausdrucksstark die erste Person, die Jesus als Zeuge für die Auferstehung, dieses so schwierige Ereignis ernst nimmt, war eine Frau. Auch das war undenkbar in der damaligen Zeit. Zwei Dinge will ich daraus mal festhalten. Zum einen, manche meinen, das Christentum habe ein ungerechtes Frauenbild. Vielleicht, weil Kirchen, christliche Gruppierungen, einzelne Personen das irgendwie ausstrahlen. Was wir aber sehen müssen, ist die Person, auf die sich jede Kirche stützt, auf die sich das gesamte Christentum gründet und an der sich eigentlich jeder Christ orientieren muss und will, diese Person, Jesus Christus, hat es nicht. Für ihn gab es nicht diese Grenzen, die Menschen gesetzt hatten. Er begegnete dieser Frau mit einer großen Wertschätzung. Und eine weitere Implikation ist, wenn Jesus diese Frau anspricht und sich so vorstellt, dann kann er im Prinzip jeden von uns ansprechen. Denn ich kann mir schon vorstellen, die meisten von uns würden sagen, also man muss schon irgendwie Gott suchen, wenn man ihm begegnen will. Woher soll es auch sonst kommen? Ja? Ob es ein tiefes religiöses Interesse ist oder durch meditative Übungen, durch Gebet, Gottesdienstbesuche und so weiter. Man muss schon irgendwie auf der Suche sein. Diese Frau hier im Text gibt so gar keine Anzeichen dafür. Sie war einfach Wasser holen. Mitten im Alltag trifft Jesus sie und gibt ihr etwas, was ihr so normales Alltagsdenken und Handeln verändert, für sie völlig überraschend. Also wenn Jesus dieser Frau begegnet, dann kann er nicht jedem begegnen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Teil, ein grundlegender Teil des christlichen Glaubens. Im tiefsten Kern des christlichen Glaubens, also quasi per Definition, geht es bei Jesus nicht darum, etwas vorbringen zu müssen, damit man etwas von Gott bekommt. Jesus ist nicht abhängig davon, dass wir etwas bringen, dass also Jesus uns begegnet, dass er nicht nur so Theorie bleibt, sondern irgendwie real wird, Wirklichkeit für uns wird, das kann jeden treffen. Man kann sich Gottes Wertschätzung nicht erarbeiten, es ist ein Geschenk. Und das biblische Wort dafür ist Gnade. Das war mein erster Punkt. Jesus ist überraschend. Gehen wir dann weiter im Text. Jesus kommt also mit dieser Frau ins Gespräch und es entwickelt sich eine Konversation, die eigentlich so aus der Entfernung betrachtet ziemlich witzig klingt, weil die Frau einfach nicht versteht, dass Jesus hier bildlich spricht, was Bildliches meint und sie einfach ganz gedanklich in ihrem Alltagsgeschäft drin bleibt. Dazu muss man wissen, dass lebendiges Wasser damals auch verstanden wurde als fließendes Wasser. Ja, fließendes im Gegensatz zu einem stehenden Gewässer oder so einer Zisterne. Also die Frau sagt in Vers 9, wie kannst du mich um Wasser bitten? Du bist doch Jude. Da war also diese Überraschung. Und um eine Antwort zu geben, will Jesus ihr erklären, dass er jetzt nicht irgendwer ist. Ja, sie hat es hier mit jemandem zu tun, der ihr lebendiges oder sie versteht fließendes Wasser geben könnte. Und hier finde ich es dann jetzt köstlich zu beobachten, weil die Frau quasi sagt, ich sag mal so mit meinen Worten so, dieser Brunnen mit seiner besonderen Geschichte vom Stammvater Jakob und so, schon immer mussten wir hierher laufen, um Wasser zu schöpfen, dieses in unserer heißen Region einfach lebensnotwendige Wasser und du sagst jetzt so, mir nichts, dir nichts, hier gibt es irgendwo noch eine Quelle? Was soll das? Jesus aber, ich lese euch den Vers 13 und 14 vor, er sagt, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Jesus redet nicht von Wasser zum Trinken und Kochen und Abwaschen, diesem ja schon lebensnotwendigen physischen Etwas, sondern er spricht von sowas wie Durst der Seele. Durst haben eben was nach was nicht physischem. Von so einer Art Sehnsucht, die er stillen will. Von was schon auch lebensnotwendigem, aber was eben nicht materiell, physisch ist. Sie versteht es als fließendes Wasser. Er meint lebendiges, erfüllendes Wasser. Dann kommt der Vers 15. Die Frau ist noch immer gedanklich mitten in ihrem Alltag. Sie sagt, okay, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Also noch immer hat sie es nicht geblickt, was Jesus meint. Sie denkt irgendwie nicht in geistlichen Sphären, ist nicht so auf der Suche nach Gott. Sie ist einfach bei ihrer Alltag, bei ihrer Arbeit, mitten im Alltag. Gedanklich beim Wasser, was sie einfach mal holen muss. Und dann wird es spannend. Und es wird seltsam auf den ersten Blick, denn Jesus fängt plötzlich an, von ihrem Privatleben zu reden. In Vers 16. Er sagt, geh und bring deinen Mann her. Was Jesus hier macht, ist, dass er ihr hilft, zu verstehen, zu begreifen, was er meint. Und ich denke, damit hilft er und auch uns zu verstehen, was er mit diesem lebendigen, erfüllenden Wasser meint. Geh und bring deinen Mann her. Man könnte sich fragen, warum wechselt Jesus jetzt auf einmal das Thema? Wird er als der religiöse Lehrer, der er ja nun mal auch war, so doch der sie vielleicht auf ihre Fehler ansprechen will? Es ist ja nun mal Gottes Idee, dass es einen einzigen Ehepartner geben soll. Und dass dieses Versprechen, was man sich bei einer Trauung sagt, sie oder ihn als Gottes Gabe lieben und ehren und in Freud und Leid treu bleiben, dass das eine lebenslange Verantwortung bedeutet. Und auch, dass das Zusammenleben ohne konsequentes Lebensversprechen nicht Gottes Idee war, das ist ja schon so. Aber ist Jesus deshalb gekommen, um mir das nochmal so richtig klar zu machen? Das klingt irgendwie komisch auf dem ersten Blick. Auf dem ersten Blick. Man könnte sich auch fragen, also drückt Jesus jetzt ihr nochmal so eins richtig rein? Denn ganz offensichtlich ist es ja nicht so ein kleines Problemchen, sondern es ist einfach eins ihrer, oder das Lebensproblem, wo sie nicht nur eine Schwäche hat, sondern was einfach große Teile ihres Lebens bestimmt. Es wirkt im ersten Augenblick, als würde Jesus sie verurteilen. Doch gleichzeitig ist das auch unmöglich, denn dann hätte er gar nicht so diese Wertschätzung ihr entgegengebracht. Diese ganze Aufmerksamkeit, das ganze Vorgehen, das wirkt wie das Gegenteil von Verurteilung. Also, warum wechselt Jesus das Thema? Macht er gar nicht. Er wechselt nicht das Thema. Wisst ihr, was er macht? Als die Frau Jesus bittet, okay, gib mir von diesem Wasser, also gib mir von dem du da redest. Da hilft Jesus ihr zu erkennen, was er mit diesem bildlich gemeinten lebendigen Wasser meint. Also quasi, du willst von diesem Wasser trinken, dann zeige ich dir, wo du Durst hast. An der Stelle nämlich, wo du in deinem Herzen Heimat suchst, wo du angenommen sein ersehnst, gerne Lebensträume verwirklichen würdest, wo du Nähe und Zärtlichkeit suchst, all das, was ja ganz offensichtlich hinter deinen vielen Männern steckt. Da hast du Durst, wo du eine Begleitung suchst, die deine Schwächen verdeckt, wo du Aufmerksamkeit suchst, wo du Wertschätzung ersehnst, vielleicht Überwindung deiner familiären Ängste, vielleicht auch eine gesellschaftliche Bedeutung, vielleicht materielle Versorgung. Oder steckt nicht all das hinter dieser kurzen Antwort von der Frau, ich habe keinen Mann, nachdem sie 5 Männer gehabt hat? Sie hat nicht einfach nur ein kleines Problem, sie hat große, unerfüllte Sehnsüchte, die sie ganz offensichtlich immer und immer wieder auf diesem einen gleichen Weg versucht zu stillen. Das ist der Durst, von dem Jesus redet. Um diesen Durst geht es. Dieser Durst, von dem Jesus jetzt behauptet, ihn stillen zu können. Und ich hole das jetzt mal an der Stelle noch mehr zu uns in unsere Situation. Ich denke schon, dass Partnerschaft genauso auch bei vielen von uns, auch in unserer Gesellschaft, ein Weg ist, um diese Herzensbedürfnisse zu stillen. Ja, unseren Durst nach schon lebensnotwendiger Aufmerksamkeit oder nach einer Herzensruhe, nach Bedeutung. Das, was ja genauso lebensnotwendig ist wie Wasser für unseren Körper. Aber nicht nur durch Partnerschaft suchen wir das zu stillen. Oft durch alles, was so mit Arbeit zu tun hat, durch irgendwie lebensabsichernde Jobs, durch aufsehenerregenden Erfolg, durch vorzeigbare Projekte, die wir locker erzählen könnten und Aufmerksamkeit ernten. Vielleicht auch so durch das schlichte Dazugehören, was wir auch von unseren Äußerlichkeiten versuchen zu erreichen, durch Mode oder indem wir uns einfach mit den aktuellsten Trends auskennen, immer mitreden können. Oder auch durch Wissen, durch Bildung, dass wir uns vielleicht in einem Thema perfekt auskennen, auf jede Frage eine Antwort haben, das kommt einfach an, ja, da kann uns keiner das Wasser reichen. Da hat jeder so seine eigenen Aspekte, seine eigenen Wege, die vielleicht genauso schwer zu erkennen sind wie bei dieser Frau, die ja quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ich denke, dass wir das brauchen, ist keine Frage. Ja, wer keine Aufmerksamkeit und keinen inneren Frieden findet, der bleibt irgendwie hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und ja, und geht irgendwie ein, lebt irgendwie mit einer angezogenen Handbremse sozusagen. Und oft sind wir ganz schön bereit, uns ganz schön zu verbiegen und anders zu werden, um diesen Frieden zu bekommen. Und das ist eigentlich ein Paradox. Wir verbiegen uns, wir wollen jemand anders sein, um diese Anerkennung zu bekommen. Wollen aber eigentlich die Kraft kriegen, wir selbst zu sein. Schon eine Zwickmühle. Jesus behauptet jetzt hier, dass er diesen Durst unserer Seele stillen könne. Also, dass er uns diese Kraft schenken könnte, selbstbewusst für selbst zu sein. Wie das? Wie erfüllt Jesus diese menschlichen Herzensbedürfnisse? Drei etwas kürzere Aspekte. Zum einen durch Annahme. Es wird ja gesagt, dass Jesus diese Frau um die Mittagszeit trifft und auch alleine. Beides war sehr untypisch. Normalerweise machten die Frauen das miteinander in Gesellschaft. Und außerdem zu einer Zeit, wenn nicht gerade die Mittagssonne am heißesten brennt, sie nicht. Diese Frau war bestimmt durch ihre moralischen Unmöglichkeiten eine Außenseiterin, sogar eine Geächtete. Ja, mit der wollte man nichts zu tun haben und sie sicherlich auch nicht mit den anderen, wenn sie immer nur über sie tuschelten und sie verachteten. Jesus ist so anders. Was sie vielleicht noch nie oder einfach schon lange nicht mehr so erlebt hat. Er sieht diese Frau, nimmt sie ernst, verachtet sie nicht, sondern nimmt sie einfach wahr, schenkt ihr eine Aufmerksamkeit und ihm ist auch die Peinlichkeit egal, dass seine Jünger ihn mit ihr sehen könnten. Also Jesus erfüllt einen Teil ihrer Herzensbedürfnisse, indem er ihr Aufmerksamkeit und eine Annahme schenkt. Zweitens, er erfüllt ihre Herzensbedürfnisse durch seine Macht, so sage ich das mal, durch seine Macht oder durch seine Fähigkeiten. Er sagt ihr hier Dinge über ihr Leben, die er eigentlich nicht wissen konnte. Eigentlich, ja, etwas, was ein Fremder nicht wissen kann, das kann er. Das ist eine Demonstration seiner Fähigkeit, von seinen Möglichkeiten oder eben von seiner Macht. Wenn jemand so ein Prophet ist, eine solche übernatürliche Gabe hat, dann hat er auch die Möglichkeiten, unser Leben nicht nur im Voraus zu kennen, sondern uns auch dahin zu leiten. Uns zu begleiten in die ungewisse Zukunft, uns zu versorgen. Und das ist ja schon ein Herzensbedürfnis auch von vielen, Herzensbedürfnis auch von vielen von uns. Jesus stillt ihre Sehnsüchte durch Annahme, durch seine Macht. Und drittens, er stillt ihre Herzenssehnsüchte dadurch, dass er ihre Sünde kennt, aber sie nicht verurteilt. Ich sage das bewusst so knapp und heftig, dass er ihre Sünde kennt, aber sie nicht verurteilt. Ja, er sieht auch ihre Ängste, keine Frage. Und er sieht auch das, was ihr zugefügt wurde. Aber er kennt auch ihren Teil des Dramas. Er kennt ihre Sünde. Er sieht die Versprechen, die sie gebrochen hat, die Herzen, die sie gebrochen hat, die Verletzungen, die sie ihren Männern zugefügt hat, vielleicht sogar Kindern zugefügt hat. Das Besondere ist, dass er das sieht und kennt, es auch anspricht, aber sie trotzdem nicht verurteilt. Und ich denke, das kennen viele von euch. Da ist irgendwas im Leben von einem selbst, von dem einem so die eigene Fehlerhaftigkeit sehr bewusst ist. Man weiß von den Dummheiten, die man gemacht hat, und man sieht vielleicht, was man damit angerichtet hat, was kaputt gehen würde, wenn das rauskommt, was vielleicht auch schon kaputt gegangen ist, die Affäre, auf die man sich eingelassen hat, die illegale Weise, auf die man sich Geld verschafft hat, die Verdrehung der Wahrheit, wenn das rauskommen würde. Und dann stellt euch vor, irgendwie würde das rauskommen. Ja, die beste Freundin, der beste Freund, dem man es anvertraut hat, plaudert es irgendwie aus, wie auch immer. Drama, Panik. Und plötzlich, die Wahrheit ist am Licht, aber keine Verurteilung. Keine Trennung, keine Ächtung, sondern quasi geöffnete Arme. Ich meine, wie erleichternd wäre das? Ja? Wie eine völlig neue Lebenskraft dann in uns kommen würde. Das, was wir immer so gehofft hatten, dass das nie rauskommt, auf einmal, was für eine Energie, was für eine neue Leichtigkeit, was für eine Lebendigkeit uns das bringen würde. Es ist raus und irgendwie ist es doch kein Trennungsgrund. Wie ist das möglich bei Gott? Wie ist das möglich, dass Jesus, der sich als Gottes Sohn bezeichnet, der auch in seinen anderen Lehren, die er so hat, in der Bergpredigt zum Beispiel, eine sehr deutliche, klare Ethik von den Menschen auch fordert. Wie ist es möglich, dass er diese Frau nicht verurteilt? Müsste er doch tun, oder? Im christlichen Glauben, bei unserem Herrn Jesus Christus, ist die ausbleibende Verurteilung nicht so ein oberflächliches, ach, schon okay, wenn es doch eigentlich nicht okay ist, ja, weil es wie ein Stein auf unseren Herzen liegt, sondern da bleibt die Verurteilung aus aufgrund von Vergebung. Und das wird uns auch noch in diesem Text hier erklärt. Und zwar durch diesen ja etwas theologisch-theoretisch klingenden Teil der Unterhaltung, der dann noch folgt, ab den Versen 19 und 20. Das Gespräch geht so weit, dass die Frau, ich denke mal, sichtlich getroffen ist von dem, was Jesus ihr da gesagt hat. Ja, du hast die Wahrheit gesprochen, so. 5 Männer und mit dem du gerade zusammen bist, ist nicht dein Mann. Es wirkt wie so ein Ausweichen aus dem Gespräch, indem sie so plötzlich auf diesen theologischen Dauerstreit zwischen Samaritern und Juden anspricht. Ach du übrigens, welcher Ort der wahren Anbetung ist nochmal so richtig zwischen uns? Und dieses Ausweichen nimmt dann Jesus wiederum auf und er gebraucht das, um was ganz Wesentliches über sich selbst zu sagen. An diesen Orten, es waren so Berge, standen Tempel. Und diese Orte der damaligen Anbetung, diese Tempel, sind Orte, an denen damals Sündenerlass passierte. Wenn jemand wirklich frei werden wollte von der Last seines Gewissens, dann dort. Aber Jesus sagt nicht einfach, ach, unwichtig, abgeschafft, brauchen wir nicht mehr. Sondern er redet dann von Rettung, von Wahrheit, von Geist. Ich finde, er drückt hier viel mehr aus, du brauchst so einen Tempel eigentlich. Ja? Wenn du wirklich mit Schuld im Leben rumläufst, dann brauchst du einen Tempel. Brauchst du etwas, was dir wirklich deine Sünde erlässt, vergibt. Aber, und das ist das Neue, dieser Tempel bin ich, sagt Jesus quasi. Er formuliert es anders, er formuliert es so, die Stunde kommt, ja, sie ist schon angebrochen. Die Stunde, diese Formulierung, die Stunde kommt öfter vor in diesen Kapiteln am Anfang des Johannesevangeliums und Jesus nutzt sie immer, um von seinem eigenen Tod am Kreuz zu erzählen. Von diesem Tod, der dem christlichen Glauben so eine ganz andere Nuance gibt, als wir oft mit Religionen verbinden. Jesus zitiert kurz vor diesem Tod, vor seinem Sterben, den Psalm 22, ein Psalm, den er auswendig kannte, den Mann damals einfach kannte. Er zitiert diesen Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Psalm ist eigentlich sehr interessant für unsere Thematik hier, denn der ganze Psalm 22 spricht eigentlich von dem Gegenteil dessen, was Jesus hier geben will. Frieden im Herzen, eine Ruhe, Stillung der Bedürfnisse, Annahme, Bedeutung will Jesus hier geben. Der Psalm ist quasi so eine einzige Ruhelosigkeit. Ja, die Zunge klebt mir am Daumen. Dieser ganze Psalm gipfelt in dem Satz, meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Also da wird im Prinzip Tod durch Verdursten beschrieben. Und das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Dass Jesus auf sich nimmt, was er uns geben will. Er stirbt, damit wir leben können. Er nimmt Schuld auf sich, um uns nicht zu sagen, ach passt schon, sondern es ist vergeben. Es soll dich nicht mehr runterziehen und belasten. Bis ans äußerste Meer geworfen, formuliert es ein anderer Vers. Ich sage mal das nochmal in so eine bildliche Formulierung. Jesus ist an Durst gestorben, und zwar diesen ungestillten Durst der Heimat, des Angenommenseins von Gott, damit wir dieses erfrischende Wasser, kühlende Wasser von Gottes Annahme trinken können, von Gottes geöffneten Armen aufnehmen können. Das steht im Zentrum unseres Glaubens. Ja, wirkliche Loslösung von Schuld, die uns so niederdrücken will, uns immer so bremsen will im Leben. Wenn der Blick auf unser Lebenslauf oder unsere Lebensthemen uns belastet, wenn wir unter der Last der Dinge leiden, die uns passiert sind, die wir nur einfach mal gemacht haben, dann möchte Gott uns davon frei machen. Und Jesus macht das nicht, indem er uns verurteilt, sondern eben durch Annahme und persönliche Wertschätzung, durch seine Macht, die die Sorgen über die Zukunft beruhigen können, und durch seine Vergebung. Was passiert dann? Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht, steht auf der gegenüberliegenden Seite von den Predigtnotizen unten. Und dieses Gedicht drückt es, finde ich, ganz gut auf, was dann passiert. In diesem Gedicht steht: Mein offenes Herz gleicht der Rose, die sich entfaltet, Blatt für Blatt, die ganze Blüte, so mutig sich zu zeigen, so stark in ihrer Hingabe, so verschwenderisch mit ihrem Duft. Die Sonne hat sie angelockt, sie konnte nicht widerstehen. Es sind die Wärme und das Licht, die uns öffnen, sonst hätten wir zu viel Angst und blieben verschlossen, in uns gekehrt. Wärme aber und Licht, Gnade und Wahrheit, angesehen zu werden, gestreichelt, berührt, gehalten, umarmt, erkannt und gehört, können wir die schönste Blume sein. Soweit das Gedicht. Ich finde das irgendwie sehr passend. Es sind die Wärme und das Licht, die uns öffnen, sonst blieben wir verschlossen. Eben durch Jesu Annahme, durch seine Möglichkeiten, durch seine Vergebung können wir die schönste Blume sein. Also können wir unser ganzes Potenzial, was in uns ist, ausschöpfen. Dann können wir zu Menschen werden und noch mehr zu Menschen werden, die mit ihrer Schönheit, mit ihrer Lebensfreude, ihrer Gelassenheit, ihrer Attraktivität Wunderbares bewirken können, Wunderschönes geben können. Wie wirkt sich das bei dieser Frau in unserer Geschichte aus? Diese Begegnung mit Jesus hat sie quasi ins Leben zurückgeworfen. Ja, sie läuft zu den anderen. Das ist ganz interessant. In Vers 28, sie sucht auf einmal die Leute auf, die sie vorher vermieden hatte. Jesus erlöst sie richtig aus ihrer Isolation. Keine Angst vor Verachtung mehr, ist ihr egal geworden. Jesus hat eine Energie und eine Lebenskraft und eine Frische aktiviert. Was ganz Neues hat da angefangen. Ich komme zum Schluss und ich möchte am Ende nochmal zwei, drei interessante Aspekte sehr kurz anreißen, die ich auch noch sehr spannend finde in diesem Gespräch. Und zwar ist der Prozess zwischen Jesus und der Frau sehr typisch dafür, wie Jesus auch heute noch Menschen begegnet. Das erste ist, Jesus trifft sie alleine. Wäre die Frau mit Freundinnen zusammen gewesen, dann wäre das Gespräch nicht so zustande gekommen. Sind wir mit vielen Leuten zusammen, dann kommen wir oft eher wenig auf grundlegende, ehrliche, persönliche Fragen zu sprechen. Also sind wir immer gut dabei, erfolgreich mittendrin. Also so das Gegenteil von einsam, dann ist kaum eine Offenheit, um tief ins Nachdenken zu kommen. Oft passiert das erst, wenn wir alleine sind. Ja, vielleicht, wenn der Erfolg ausbleibt, wenn wir uns quasi irgendwie am Boden wiederfinden, wenn wir alleine sind, allein gelassen fühlen. Oft sind wir dann empfänglicher für Gottes, so ein Gottes Ansprechen, Gottes Tippen auf die Schulter. Deshalb, falls sich jemand von euch gerade so fragt, soll dieser Mist gerade in meinem Leben, wann hört das endlich auf? Vielleicht ist es jetzt gerade Gottes Möglichkeit, um quasi an euer Herz zu klopfen und sich ein Gehör zu verschaffen bei euch. Dann, zweitens, Jesus redet intellektuell. Jesus lässt sich hier auf eine sehr theoretische Ebene des Gesprächs ein. Das finde ich sehr interessant, weil genau das Platz hat im christlichen Glauben. Christlicher Glaube ist nicht nur Theorie, aber auch. Christlicher Glaube ist nicht nur da, um philosophische und logische Antworten für die großen Fragen des Lebens zu beantworten, aber auch, mindestens um einen ganz wesentlichen Teil dazu beizutragen. Deshalb, wenn ihr Fragen habt, bleibt neugierig. Jesus trifft die Frau allein, er redet intellektuell. Drittens, er wird persönlich. Wenn wir uns mit dem Glauben auseinandersetzen, wird es irgendwann persönlich. Es kommt irgendwann so zu der Frage, quasi, wo sind meine 5 Hochzeiten? Was ist meine Strategie, um diese tiefliegenden Sehnsüchte in meines Herzens zu stillen? Irgendwie, irgendwann stupst Jesus uns darauf an. Und die Frage ist, sind wir für sowas offen? Das kann schon auch schmerzhaft sein, so damit konfrontiert zu werden. Aber dann kommt auch viertens, Jesus sagt, ich bin es. Ich bin dieser Retter, dieser Messias, von dem du das alles erhoffst. Und dann zeigt sich Jesus als derjenige, dessen Annahme, Vergebung, Stärke niemals aufhört. Alles andere so drumherum mag uns verlassen, mag wegbrechen oder erfolglos bleiben. Jesus bleibt. Jesus war ein Leben und ein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung erfolgreich für uns. Er bleibt treu. Soweit mal zu diesem Text, zu dieser Schlüsselbegegnung, dieser Begegnung mit Jesus. Und ich wünsche euch, dass ihr irgendwie, vielleicht wie diese Frau fragt, Jesus, also ich weiß noch nicht genau, was du mit diesem Wasser meinst, aber gib's mir gern. Oder vielleicht auch, wenn ihr dieses Wasser eigentlich kennt und schon mal geschmeckt habt, dass ihr euch neu darüber nachdenkt, wo ihr doch versucht, dass andere Dinge eure Rastlosigkeit wegnehmen. Und dass ihr euch fragt, inwiefern vermeide ich eigentlich die Begegnung mit Jesus, weil er mich vielleicht mit den Sehnsüchten meines Herzens konfrontieren könnte. Jesus hat sich für uns hingegeben, weil er uns noch mehr schenken will, damit wir, so wie in diesem Blumengedicht formuliert, verschwenderisch mit unserem Duft sein können. Amen.